Im Psalm 31, Vers 9, da lesen wir diesen Satz, Patrick hat ihn eben schon erwähnt, der über dieser Predigt steht: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ein wirklich denkbar kurzer Predigttext, die Predigt wird ein bisschen länger. Es bleibt nicht aus, dass man nach über 40 Jahren hauptamtlichem Dienst so kurz vor der Rente ein wenig Rückschau hält. Das ist schon das, was mich in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt, und ich überlege so, wie war das damals, als ich 1980 mit dem Studium angefangen habe? Wie war das beim Dienstbeginn 1985? Wie habe ich mich verändert? Wie hat sich mein Denken verändert? Was hat sich getan im Laufe dieser Jahre? Als junger Christ, so als Jugendlicher und junger Erwachsener, wollte ich irgendwie alles das, was ich da in der Bibel gelesen habe, zusammenkriegen. Ich wollte irgendwie dieses System verstehen, die Zusammenhänge, eine Ordnung entdecken, das da dahinter steht. Und mit diesem Wunsch im Kopf habe ich mein Theologiestudium begonnen. Ich gedacht habe, am Ende dieses Studiums will ich so ein kompaktes System haben, wie das alles zu verstehen ist. Und dann habe ich entdeckt im Laufe des Studiums, dass alle Versuche, eine solche Systematik zu erkennen und aufzubauen, an ihre Grenzen kommen. Und am Ende stand ich da und habe gemerkt, das geht gar nicht. Und ich habe dann so zum Ende des Studiums auch mal mit einem profunden systematischen Theologen, so nennt man die, die das so systematisch-dogmatisch auf die Reihe kriegen, gesprochen und gesagt, wie es mir dabei geht. Und Frage war, habe ich irgendwas nicht begriffen? Er hat gesagt, nee, du hast recht, es geht nicht. Wir werden damit Gott nicht gerecht, denn Gott ist kein System. Gott ist kein System, Gott ist keine Ordnung, Gott ist nichts Abstraktes, sondern Gott ist persönlich. Gott ist zwar kein Gott der Unordnung, mancher kennt vielleicht diesen Satz aus dem ersten Korintherbrief, Gott ist kein Gott der Unordnung, das geht aber nicht weiter, sondern ein Gott der Ordnung, so steht es da gar nicht. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Und mit dem Frieden sind wir wieder bei dieser Beziehung, bei dem Persönlichen. Da geht es um das Miteinander. Gott ist ein Gott des Friedens. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Dieser Satz aus diesem alten Psalm, das ist ein Wort gegen die Enge eines Systems. Das ist ein Satz gegen die Enge von Regeln und Dogmen, einem System von Abgrenzungen und Beschränkungen, Zäune aufzurichten. Darum geht es nicht. Dabei sind solche Systeme attraktiv. Und darum fragen wir Menschen ja auch danach. Ich habe zumindest danach gefragt. Und Menschen sehnen sich danach. Darum sind auch Gruppierungen erfolgreich, menschlich erfolgreich, die genau das anbieten, die enge Grenzen setzen, die klares Schwarz-Weiß sagen, die sagen, das ist richtig, das ist verkehrt, so muss es sein und so darf es nicht sein. Ob das in der Politik ist, wo wir das beobachten können, ob das in der Religion ist, ob das im christlichen Kontext ist, wir können es allüberall beobachten. Die Attraktivität eines solchen Systems ist, dass einem das Halt gibt. Das gibt Orientierung. Man weiß, wo man dran ist, das gibt Sicherheit. Man braucht auch selber gar nicht groß nachdenken, es ist ja alles festgelegt. Die anderen sagen es mir ja. Und wegen des Erfolges, gerade auch im christlichen Bereich, den da manche Gemeinden auch damit haben, denkt man, ja, das müssen wir dann eben nachmachen, lass uns das kopieren, dann wird es auch uns so gut gehen, das brauchen wir. Aber dahinter steht meines Erachtens eine falsch verstandene biblische Theologie. Eine biblische Theologie, die die Bibel zu einem Regelbuch macht, statt sie ein Lebensbuch sein zu lassen. Ja, es gibt viele Regeln in der Bibel und Gesetze, aber die Bibel ist kein Regelbuch, sondern ein Lebensbuch. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Von diesem Glaubensbekenntnis und diesem Gebetsbekenntnis her möchte ich mit uns über diesen Psalm, über den Weg in die Freiheit und diesen weiten Raum nachdenken und die Frage der Orientierung in diesem weiten Raum. Zunächst müssen wir sehen, wenn wir diesen ganzen Psalm uns angucken würden, dieser Mensch, der da betet, ist erlösungsbedürftig. Sein Leben war schwach, So beschreibt er es, er war zerschlagen, er ist umgeben von solchen, die schlecht über ihn reden, die ihn schmähen. Seine Freunde haben ihn verlassen, er ist alleine, seine Feinde haben sich über ihn erhoben, sie verbreiten Lügen über ihn, Fake News werden über ihn verbreitet, er wird verleumdet. Ja, es geht so weit, man will ihn umbringen. Man plant einen Mordanschlag und es bestand höchste Lebensgefahr. Da ist also einer mittendrin in diesem bedrängten Leben, in diesem leidvollen Leben, in diesem gefährdeten Leben, wie es Menschen zu allen Zeiten immer wieder erleben und wie wir es ja auch in unserer Zeit beobachten können. Und jeder von uns wird irgendwann irgendwo auch da mal drinstecken, in unterschiedlichen Zusammenhängen und Bereichen. Es gehört zu unserem Menschsein, dass wir erlösungsbedürftig sind. Das gehört dazu. Das bedeutet, dass wir aus der Gebundenheit uns eine Loslösung wünschen, dass wir uns danach sehnen, dass wir uns aus dem Unheil heraus nach Frieden sehnen. Wie groß ist nicht die Friedenssehnsucht auch in diesen Monaten und Jahren? Dass wir aus dem Zerbruch heraus, vielleicht auch im ganz persönlichen Bereich, uns nach Heil und Heilung sehnen, dass Dinge wieder heil werden, die einmal zerbrochen sind. Und dass wir uns aus dem Unrecht dieser Welt und vielleicht des eigenen Lebens und der eigenen Erfahrung heraus nach Gerechtigkeit sehnen. Und dann ist da dieser weite Raum. Der weite Raum, der erste Hauptpunkt für heute Morgen. Ja, unser Leben, unser menschliches Leben ist oft geprägt von Angst. Wir haben Angst vor dem Unbekannten, wir haben Angst vor dem Neuen, wir haben Angst vor etwas, was uns fremd vorkommt. Zumindest viele Menschen haben das so, das ist wohl eher normal, das ist natürlich. Und sich auf etwas Neues, auf etwas Unbekanntes einzulassen, ist immer mit einem Risiko verbunden. Ich weiß ja nicht, was da passiert. Ich weiß es nicht. Und auch der Psalmbeter hat eine solche Angst. Er hat Angst erlebt. Dieser Psalm, dieses alte Gebetslied zeugt davon, dass da einer unter Druck steht, dass er körperliche Not erfährt, dass er eingeengt ist, dass er eingezwängt ist und man ihn sein Leben zusammenpressen will. Aber dann spricht er von der Macht Gottes. Dann spricht er von den Möglichkeiten Gottes. Dann spricht er davon, dass Gott ihm Heilung schenkt, dass Gott ihm Befreiung schenkt aus dieser Enge heraus. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du, Gott, gibst mir Raum zum Leben. Ich finde das ein großartiges Bild. Das atmet etwas von Freiheit. Das atmet etwas von unendlichen Möglichkeiten. Das ist etwas so wie ja, ein wenig Freizeit. Das ist wie Urlaub. Das hat etwas Paradiesisches. Ja, es hat etwas Göttliches. Denn Gott ist nicht eng. Gott ist nicht in sich gekrümmt. Gott ist nicht begrenzt, Gott ist nicht unfrei. Wer möchte das schon bestreiten, dass Gott ein Gott der Freiheit ist, ein Gott der Größe, ein Gott der Weite? Gott ist groß und weit. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, auf weiten Raum. Wenn es nicht so wäre, müssten wir uns aber auch nicht auf den Weg machen. Jesus schickt uns Menschen, die wir mit ihm unterwegs sein wollen, mit ihm leben wollen, immer wieder auf den Weg. Die ersten Christen, sie wurden die des Weges genannt. Das war so eine Bezeichnung für sie. Das waren welche, die unterwegs waren, die diesen Weg mit Jesus in ihrem Leben gegangen sind. Der enge Raum ist schnell durchschritten. Da ist man schnell mit fertig. Da kennt man bald jeden Winkel, da kennt man jede Ecke, da kennt man jede Strecke, da steckt man relativ schnell fest in seinen Gedanken, mit seinem Tun, mit dem ganzen Leben. Es ist immer das Gleiche, es passiert nichts Neues. Gott dagegen stellt unsere Füße auf weiten Raum. Mancher wehrt sich dagegen, denn das Gewohnte, das hat sich doch bewährt. Das Alte kann doch nicht verkehrt gewesen sein und das, was gestern funktioniert hat, muss doch auch morgen funktionieren. In wie vielen Bereichen handeln Menschen nicht genau so, was gestern richtig war, muss doch auch morgen richtig sein. Doch die Bibel, die ist voll von Geschichten, wo Gott den Menschen diese Schritte, diese Wege in die Weite zumutet. Denken wir an Abraham zum Beispiel. Er sollte raus aus seiner alten Heimat in Ur, in Chaldäa. Er sollte sich auf den Weg machen mit seiner ganzen Familie, auf den Weg ins verheißene Land. Und es war ein weiter Weg. Oder da war der Mose, der als Totschläger geflohen war in die Wüste, der sich aber wieder auf den Weg machen musste von seinem Schwiegervater aus nach Ägypten. Ein schwieriger Weg. Und dann sollte er die Israeliten aus diesem Land, aus der Sklaverei führen, ins verheißene Land. Ein gefährlicher Weg. Oder da waren die Jünger Jesu, die alle so ihr Leben gelebt haben. Und dann kommt dieser Jesus daher und sagt zu einem Fischer, der da gerade mit seinen Netzen am Gange ist, lass das alles liegen, komm, folge mir nach. Folge mir nach. Wir können es hundertfach durchbuchstabieren in der Bibel, wie Gott Menschen diesen Weg in die Weite, in etwas Neues zumutet. Und in der Kirchengeschichte setzt sich das fort. Denken wir an die Reformation, an Martin Luther. Der hat viel riskiert dafür, dass er neue Wege gegangen ist, in Gedanken und dann auch in seiner Predigt und in dem, was dann passiert ist, dass da Kirche sich erneuern sollte und dann wirklich es ja auch eine erneuerte Kirche gab. Oder denken wir an die Täufer. Wir feiern dieses Jahr das 500-jährige Täuferjubiläum. Die haben viel riskiert. Einige haben es mit dem Leben bezahlt, um neue Wege zu gehen. Oder denken wir an die baptistischen Väter unserer Gemeinden, auch hier in Deutschland, in Europa. Von denen hat der eine oder andere auch mal im Gefängnis gesessen, weil sie neue Wege gegangen sind, heraus aus dem, was gewohnt war. Alle diese Menschen sind neue Wege gegangen, Wege aus der Enge des Bekannten, aus der Enge des Gewohnten heraus. Wenn sie in dem Alten, in dem Gewohnten stecken geblieben wären, dann hätte Gott sie nicht gebrauchen können als Werkzeuge, durch die er etwas getan hat in dieser Welt. Ob heute oft deshalb so wenig in den Kirchen und Gemeinden geschieht, weil sie diesen Weg in die Weite scheuen, weil sie lieber im Gewohnten stecken bleiben, ist eine Frage, die auch wir uns immer wieder stellen müssen. Und auch meine Erfahrung so in den 40 Jahren Dienst ist die, dass immer dann, wenn Gemeinden sich auf den Weg gemacht haben, Gewohntes auch mal hinter sich zu lassen und etwas Neues zu riskieren, Ungewohntes zu riskieren, dass dann etwas vom Reich Gottes deutlich geworden ist, dass dann etwas von der Herrschaft Gottes sichtbar werden konnte mitten in dieser Welt. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und dann setzen wir uns dann gemütlich hin, in unseren Ohrensessel der Frömmigkeit, der gepflegten Frömmigkeit, in den Ohrensessel unserer frommen Gewohnheiten, unserer gediegenen Gemeindehäuser, die auch schön sind, unserer mehr oder weniger schönen Gottesdienste und Veranstaltungen. Nein, das darf nicht sein. Machen wir uns klar, es geht um Losgehen. Es geht darum, in diesem weiten Raum sich auf den Weg zu machen, auch wenn es Angst macht. Losgehen im weiten Raum heißt ja, hingehen, wo man noch nicht war, einen neuen Lebensraum zu erkunden, das in Besitz zu nehmen und sich das schenken zu lassen. Schon im alten Israel war es so, die Israeliten, da war das für die war es lange Zeit eine Herausforderung. Immer wieder mussten sie Wege gehen und dann gab es auf diesen Wegen auch diese Sehnsucht zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens, wie sie gesagt haben. Da war es doch so gut, dass es Sklaverei war, haben sie fast vergessen. Oder für David, den Psalmbeter, den Urvater aller Psalmisten, war es immer wieder ein großes Wagnis. Viele neue Wege musste er gehen, auf der Flucht, als andere hinter ihm her waren. In fremde, feindliche Gegenden ist er gezogen, vom Hirten zum König, was für ein Weg in die Weite. Neue Wege machen Angst, aber stehen bleiben ist eben keine Lösung. Mich fasziniert heute noch der Bericht einer alten Dame. Sie war ein treues Mitglied einer Gemeinde gewesen und ist jetzt schon seit vielen Jahren verstorben. Sie hat erzählt, wie so viele andere aus ihrer Generation das auch erzählen konnten, von ihrer Flucht aus dem Osten im Krieg. Wie sie alles Gewohnte zurücklassen mussten, alles Liebgewordene zurücklassen mussten, das Haus, ihr Geschäft, alles das, was ihr Leben ausgemacht hat, zurücklassen. Es war nicht wenig, was sie zurücklassen mussten und mitnehmen konnten sie nur zwei Koffer, das war alles. Und sie erzählte, sie haben das gemacht, aber viele konnten das nicht. Viele haben das nicht geschafft, sozusagen nur noch mit zwei Koffern weiterzuziehen. Sie sind geblieben und sie sind untergegangen. Sie sind untergegangen. Was wir gewohnt sind, vermittelt uns eine Sicherheit, die es aber eigentlich gar nicht bieten kann. Mein Haus war doch immer sicher. Ja, bis die Russen kamen. Es könnten auch andere gewesen sein. Auf dieser Straße ist mir doch noch nie was passiert, die kenne ich wie meine Westentasche. Dann ist mir eben doch ein Kind vors Auto gelaufen. Ich habe nicht aufgepasst. In der Gemeinde, da kannten wir uns doch alle und dann tauchen da plötzlich Menschen auf. Die sind so anders, die passen nicht ins Bild, die haben ein anderes Benehmen, die haben andere Lebensentwürfe, die sehen anders aus, die kenne ich ja gar nicht. Wie schwer lernen wir um, wenn es darum geht, sich auf neue Situationen einzulassen. Ob wir diese Chance nutzen, diese Chance des weiten Raumes, auf den Gott unsere Füße stellt. Deshalb zweitens der weite Raum des Handelns Gottes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, heißt es da. Das ist ein Du. Du tust das. Es ist keine selbst erkämpfte Freiheit. Es ist keine Freiheit, die durch die Unfreiheit der anderen irgendwie errungen ist. Es ist nicht die Freiheit, sich von Gott zu emanzipieren. Es ist nicht die Freiheit, die sagt, wir schaffen das schon. Es ist nicht die Freiheit, die sich selbst genug ist. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du Gott hast etwas getan. Du Gott bist in meinem Leben dabei, etwas zu tun. Du Gott stellst meine Füße in diesen weiten Raum. Deshalb geht es auch nicht um irgendwelche Wege, sondern es geht um Gottes Wege mit uns. Es geht um Gottes Wege mit mir. Und da kann gerade unter Christen der Streit dann natürlich schon wieder losgehen. Denn manchmal meinen wir ja ganz genau zu wissen, was denn nun diese Wege sind und was nicht. Und ganz schnell wird der weite Raum dann schon wieder klein. Oder dieses Du wird ausgeblendet. Und es ist nur noch eigene Freiheit. Bleiben wir also immer dran an diesem Fragen, Gott, wer bist du denn? Gott, was willst du denn? Gott, wohin soll ich denn gehen? Wenn ich so an die letzten 14 Jahre hier in Bad Homburg zurückdenke, habe ich den Eindruck, wir sind manche neue Wege gegangen. Die Gemeinde ist manche neuen Wege gegangen. Es wurden Projekte geplant und gewagt, bei denen nicht klar am Anfang, ob das funktionieren würde, ob das etwas wäre oder ob man am Ende enttäuscht zurückbleibt. Viel Neues ist entstanden. Wie ich die Gemeinde so kenne, denke ich, das wird so weitergehen. Nicht alles wird gelingen, auch in der Zukunft nicht, in der Vergangenheit ist nicht alles gelungen und nicht alles gefällt jedem. Aber darum geht es ja auch wohl gar nicht. Es geht darum, gemeinsam einen Weg zu gehen, einen Weg mit Jesus zu gehen, Junge und Alte, Konservative und Progressive, Bedächtige und Stürmische, hoffentlich gemeinsam in dieser Unterschiedlichkeit. Das war immer mein Wunsch und das bleibt auch mein Wunsch. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ja, mit diesem Du gilt es sich zu befassen. Wer ist das, dieser Gott? Wodurch erfahren wir etwas über ihn? Was hat er getan? Es geht eben auch nicht nur darum, einfach nur unterwegs zu sein. Auch das Neue ist ja nicht gut, nur deshalb, weil es neu ist. Es sind nicht irgendwelche Schritte und Wege gefragt, sondern es geht um Schritte mit Gott, mit ihm unterwegs sein. Und das war und das ist meine Erfahrung, auch über die Jahrzehnte hinweg, auch mit Christen, die so ganz anders dachten als ich, die ihr Glauben ganz anders gelebt haben als ich, die vielleicht sehr konservativ waren, mit sehr pfingstlerisch orientierten Christen, mit traditionell kirchlich-liturgischen Christen, mit welchen, die sehr frei sind in ihrem Denken, die man so gerne mit dem Etikett liberal bezeichnet. Was immer ging, wenn man es denn wirklich wollte, war gemeinsam beten, gemeinsam Bibel lesen und gemeinsam Gott loben. Gemeinsam Bibel lesen, gemeinsam beten, gemeinsam Gott loben. Und aus dieser Konzentration auf diese gemeinsame Mitte her ist dann auch eine große Vielfalt möglich, auch eine Vielfalt an Meinungen und Lebensentwürfen. Diese ganze Vielfalt, in der Gott die Menschen geschaffen hat, auch ihren Glauben an Jesus Christus zu leben. Gemeinsam in der Bibel lesen und Jesus als das Wort Gottes zu hören darin. Gemeinsam zu beten, gemeinsam mit diesem Jesus ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu loben, für Liebe und Vergebung durch Jesus Christus zu danken, was unsere Lebensgrundlage ist. Ja, Jesus in der Mitte, so haben wir es ja in unserem Leitbild auch beschrieben. Er steht in der Mitte. Wenn das so ist, dann kann man sich auch theologische Weite gönnen. Dann können wir uns da auf den weiten Raum Gottes verlassen. Dann ist da Liebe und Offenheit in Bezug auf die Menschen. Und dann kann man vielleicht auch den einen oder anderen Standpunkt akzeptieren und vielleicht sogar sich auf den Weg machen, den zu erkunden und zu begreifen. Wie denkt der andere denn? Warum denkt er so, wie er denkt? Sich auf den Weg machen. Sich auf den Weg machen, wie Jesus, dann auch hin zu den Menschen. Und das soll der dritte Hauptgedanke heute Morgen sein. Dieser weite Raum der Menschen. Der weite Raum der Menschen. Jesus macht uns klar, wir sind hingesandt zu den Menschen, zu den Leuten. Wir haben eine Botschaft. Wir haben eine Botschaft der Hoffnung. Davon haben wir letzten Sonntag gehört, als Simon Taylor hier gepredigt hat. Diese Botschaft der Hoffnung, die Leben schafft durch den Tod hindurch, da wo alles zu Ende scheint. Wir haben eine Hoffnung, die dürfen wir weitergeben. Wir sind Licht in dieser Welt. Wir sind Salz in dieser Welt, sagt uns Jesus. Und er hat es uns vorgelebt. Wie mich mein Vater gesandt hat, sagt er seinen Jüngerinnen und Jüngern, so sende ich euch. Und um auf den Psalm zurückzukommen, kann man vielleicht auch so sagen, meine Füße, die da auf den weiten Raum gestellt sind, wenn da nur ein anderer auf diesen Psalm betet, dann sind es schon meine Füße und deine Füße. Wenn du diesen Psalm betest, ja, dann gibt es meine Füße und deine Füße. Und beide stehen auf diesem weiten Raum. Auch andere beten diesen Psalm. Andere Menschen zu erreichen mit dieser Botschaft von Jesus, sie zu begeistern für ein Leben mit Jesus, sie zu gewinnen für das Leben, das Gott schenkt und für die Gemeinde Jesu. Darum geht's. Und dann denke ich wieder zurück an über 40 Jahre und merke, ich habe viele Programme kennengelernt, ich habe viele Aktionsangebote kennengelernt und wir kennen die vielleicht auch alle. Da war dann mal die Rede, da gibt es diese Komm-Struktur. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Sagt doch Jesus, lasst es uns auch machen, die sollen mal alle kommen. Die Welt, unsere Türen sind offen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh, das ist aber falsch. Wir müssen von dieser Komm-Struktur zu einer Geh-Struktur, denn Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Und sie haben ja auch recht, Jesus hat es gesagt. Also lass uns rausgehen. Dann gab es die großen Veranstaltungen, die man gemacht hat. Und wenn man rausgehen sollte, hat man sie nicht im Gemeindehaus gemacht, sondern ist in Stadthallen gegangen oder hat irgendwo Zelte aufgestellt oder ist auf die Straße gegangen. Veranstaltungen. Und dann kamen die anderen, wie gesagt, haben die Veranstaltungen bringen es nicht. Und manchmal war das auch die Erfahrung, weil man gesagt hat, da treffen sich nur die Frommen. Aber nicht die, die man eigentlich erreichen will. Wir brauchen persönliche Evangelisation von Mensch zu Mensch. Und dann gab es die Wachstumsprogramme, wie man das denn machen muss, damit Gemeinde wächst, mit dem Ideal der Megachurch. Wer hätte nicht gerne eine große Megachurch? Wäre das nicht toll, wenn wir hier 1000 Leute wären, statt gut 100? Pastoren wünschen sich das auch. Wäre schön, so eine große Gemeinde. Dann gibt es die anderen, die sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht. Amerika kann man nicht nach Deutschland transportieren. Wir brauchen Zellgemeinden, kleine Gruppierungen, Hauskreisgemeinden. Es muss nicht unbedingt groß sein. Es ist überall was Wahres dran. Mein Fazit ist, es funktioniert nichts. Keins dieser Konzepte funktioniert, wenn es ums Konzept geht. Keins. Es funktioniert nur, wenn es um Menschen geht. Solange es uns nur um Konzepte geht, wird es nicht gehen. Es muss um Menschen gehen. Es geht darum, Menschen zu begegnen, Menschen ernst zu nehmen, Menschen ins Gesicht zu sehen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, Menschen wahrzunehmen in dem, was sie sind und wie sie leben. Und diese Menschen, die stehen in diesem weiten Raum, in den Gott sie gestellt hat. Und sie stehen vielleicht ganz woanders als ich. Dann kann ich mich auf den Weg machen hin zu ihnen. Vielleicht stehen sie äußerlich auf einem ganz anderen, an einer ganz anderen Stelle, weil sie in einer anderen Kultur leben, weil sie an einem anderen Ort leben, weil sie ganz anders geprägt sind. Vielleicht stehen sie auch innerlich ganz woanders, weil sie anders denken, weil sie anders geprägt worden sind, weil sie andere Einstellungen haben, Menschen wahrzunehmen, Menschen ernst zu nehmen und ihnen zu begegnen. Darum geht's. Und das ist etwas anderes, als ihnen einfach nur einen frommen Spruch aus der Bibel vorzulesen. Und das ist auch etwas anderes, als das mit den anderen Menschen outzusourcen an Evangelisten oder an Älteste oder an Pastoren. Nein, das kann man nicht outsourcen. Da ist jeder Christ gefragt in dem, was und wie er ist. Und die Frage ist eben, wenn du einem Menschen begegnest, wenn ich einem Menschen begegne, bin ich dann wirklich bei ihm? Bin ich wirklich bei dem Menschen oder bin ich innerlich ganz woanders? Wenn also meine Füße zu deinen Füßen kommen und das in dem weiten Raum, in den Gott uns hineingestellt hat, dann geschieht Begegnung unter der Herrschaft Gottes. Und darum geht es in der Gemeinde, darum geht es Jesus, das brauchen die Menschen und das braucht die Welt. Und das sage ich als einer, der selbst all die Ausreden kennt, die wir Menschen da haben. Ich habe keine Zeit dafür, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ich bin ängstlich, ich traue mich das nicht, ich kenne das alles auch. Aber die Orientierung an der Mitte, an Jesus, die hilft auch da, denn dies hilft uns, neue Prioritäten zu setzen und die gibt uns Anstöße und die gibt uns Mut. Jesus in der Mitte. Und diese Mitte und der weite Raum, in den Gott mich stellt, das ist kein Konzept, das ist keine feste Ordnung, das ist kein Gesetz, das ist die Freiheit der Kinder Gottes, von der wir vorhin aus dem Galaterbrief gehört haben. Das ist diese Freiheit, von der Paulus spricht, das ist der Raum der Liebe, die Jesus gelebt hat und die, in die er uns hineinnehmen will. Eine meiner Beobachtungen ist auch, wer auf diesem Weg des Systems unterwegs ist, auf diesem Weg der Ordnungen, auf dem ich auch am Anfang meines Studiums war, der wird im Laufe der Zeit weiter, der wird offener für Neues, für anderes, wenn er bereit ist, die biblische Botschaft in ihrer ganzen Breite wahrzunehmen und sich verändern zu lassen. Wer sich aus der Bibel nur das rauspickt, was immer in sein Bild, das er schon hat, hineinpasst, wer sich nicht verändern will, solche Menschen, die werden auf Dauer immer extremer. Die bauen sich ihre eigene Welt. Denn es muss ja alles in ihr System, es muss ja alles in ihre Ordnung hineinpassen. Und am Ende landen nicht wenige dann in einem Extremismus, den wir, je nachdem, in welchem Kontext wir uns begegnen, Populismus oder Nationalismus oder Fundamentalismus oder Ähnliches nennen. Oder solche Menschen werden abgeschottete Eigenbrötler. Mancher hat Angst vor der Orientierungslosigkeit im weiten Raum. Denn das scheint wie Freiheit ohne Halt zu sein. Das scheint wie Beliebigkeit zu sein. Und um diese Fragen der Ethik geht es dann beim nächsten Bibel Basics. Das wurde heute schon angekündigt. Damit will ich nochmal mich auch ein bisschen intensiver befassen. Wer diese Mitte, wer Jesus kennt, wer Kind Gottes ist, der darf diese Angst, die da ist, an den zweiten Platz stellen. Er darf sie an den zweiten Platz stellen, denn auf den ersten Platz gehört das tiefe Gottvertrauen, das Jesus gelebt hat, dieses Gottvertrauen, von dem auch in diesem unserem Psalm, um den es heute geht, und diesen Satz, nämlich die Rede ist. Denn da stehen auch solche Sätze und die kennen, denke ich, viele von uns, die in diesem Psalm stehen. Du bist mein Fels und meine Burg. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Welch ein Vertrauen kommt da in diesen Sätzen, in diesem Psalm zum Ausdruck. Und Gottvertrauen heißt, ja, da ist einer, in dessen Hand ich mein Leben befehlen kann. Jesus selbst hat es getan, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das hat Jesus gebetet, als er am Kreuz hing. Du stellst meine Füße auf weiten Raum und du verlässt mich nicht. Und das will ich gerne auch nach 40 Jahren Dienst so bekennen und das glaube ich fest, das wird so bleiben für mich, für dich und für alle Zeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.